Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Lars Eidinger braucht man eigentlich nicht groß vorstellen. Er ist einer der bekanntesten deutschen Schauspieler. Im Kino ist er aktuell mit Nina Hoss in dem Film Schwesterlein zu sehen. Im Fernsehen fand ich ihn grandios als Alfred Nissen in Babylon Berlin. Und er war ja Anfang der Woche auch in Gott nach Ferdinand von Schirach zu sehen. Und Theatergeher kennen ihn als Richard III, Hamlet oder zuletzt als Peer Gynt an der Berliner Schaubühne. Was aber vielleicht nicht jeder weiß, ist, dass Lars Eidinger auch noch viele andere Talente hat. Er legt auch Musik auf und er fotografiert. Gerade ist sein erster Bildband erschienen und ich freue mich, dass er jetzt hier ist. Hallo, herzlich willkommen, Lars Eidinger.
Ja, hallo.
Vielleicht muss ich auch noch das Mikrofon aufmachen,
damit
man sie
hallo.
Auch hört.
Entschuldigung.
Es gibt ganz vorne in diesem Bildband, der jetzt erschienen ist, ein Bild mit einem Hamster in einer Klopapierrolle. Der sieht so ein bisschen retro aus, dieses Foto. Ist das eins Ihrer ersten Werke als Fotograf?
Ja, genau. Also hinten ist auch eine Legende drin, wo dann immer nochmal steht, wann die Bilder aufgenommen wurden und wo. Und das Bild habe ich auch ein bisschen reingemacht, um zu zeigen, wie lange schon oder ja, wie lange mein Interesse an Fotografie schon rührt. Und das ist von 1982. Ich war da 6 Jahre alt. Das war unser Goldhamster, der gehörte meinem Bruder und mir zusammen. Und den habe ich in eine Klorolle gesteckt und habe ihn auf den Couchtisch gestellt und fotografiert. Und die Kamera war so eine kleine analoge Kamera mit einem Würfelblitz, mit so einem Wegwerfwürfelblitz, der genau 4-mal gezündet hat.
Was haben Sie denn jetzt für Kameras? Verschieden oder laufen Sie so mit dem Smartphone durch die Stadt und drücken einfach mal ab? Oder wie muss man sich das vorstellen, wie professionell das ist?
Das ist super professionell mit dem Telefon fotografiert. Aber in dem Buch sind auch Bilder, die ich mit einer Spiegelreflexkamera gemacht habe. Und ich habe gerade gestern, weil ich eine Anfrage von einem Magazin hatte, nochmal im Keller gesucht und war da ganz überrascht selber. Ich habe da Bilder gefunden von 98 bis 2005, die ich damals noch analog fotografiert habe. Und die sind eigentlich von den CGs schon sehr nah dran an dem, was ich heute so fotografiere.
Sie machen das ja schon länger auch als Instagram-Account, dass man diese Bilder sehen kann. Aber jetzt ist das eben in so einem schönen Bildband. Ist das nochmal was Besonderes, wenn man das dann so in der Hand hält, so einen dicken Bildband?
Ja, also Instagram ist natürlich dafür ein gutes Forum oder eine gute Plattform. Ich habe immer gedacht, so früher gab es in den 80ern eine Zeit, da konnte man mit 4 Akkorden eine Punkband gründen. Dann gab es eine Zeit in den 90ern, da konnte man plötzlich im Home-Recording-Studio plattenfertige Sachen produzieren. Und jetzt Instagram ist ja schon so ein bisschen auch wie eine Galerie oder wie ein Fotoband, ohne dass ich dafür jemanden akquirieren müsste oder jemanden finden müsste, der das veröffentlicht. Das habe ich mir so ein bisschen zunutze gemacht. Aber ein Fotoband selber zu produzieren, habe ich mich eigentlich nie zu träumen gewagt, war aber immer ein großer Lebenstraum von mir. Und ich wusste nicht so richtig, wie ich es anstellen soll. Ich kann mich erinnern, ich habe vor 5, 6 Jahren bin ich mal an den Verlag Die Gestalten rangetreten. Die waren dann nicht interessiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wogegen ich mich natürlich wehre, ist, wenn Leute sagen, jetzt fängt der Schauspieler auch noch an zu fotografieren.
Aber was das ja auch schon so lange machen.
Genau, aber was auf jeden Fall stimmt, ist, dass ich mir die Prominenz zunutze gemacht habe. Also ich glaube, wenn ich jetzt kein prominenter Schauspieler sein würde, würde sich auch keiner für meine Fotos interessieren.
Naja, das ist jetzt sehr tief gestapelt. Das sind schon interessante Fotos.
Aber
es ist schön,
so
dass Sie da so bescheiden sind, finde ich.
Ach naja, ich bin da glaube ich nur realistisch. Also bescheiden bin ich eigentlich gar nicht. Ich habe sehr viele Fotografen, die sehr gut sind und die seit Jahren fotografieren und die sind weit davon entfernt, die Möglichkeit zu bekommen, ein Bildband zu veröffentlichen.
Aber wenn man den Bildband jetzt betrachtet, dann finde ich schon, dass Sie einen sehr besonderen Blick haben. Das ist oft sehr melancholisch, so schmutzige Ecken in irgendwelchen Großstädten, wahrscheinlich viel auch hier in Berlin, aber manches führt auch nach Seoul, habe ich gesehen, also eigentlich in der ganzen Welt, aber auch wahnsinnig witzig. Mir gefällt zum Beispiel sehr gut hier ein Bild mit so einer Blumenverkäuferin, die auch noch Blumen auf ihrem Rock hat und dann den Po so zwischen diesen Blumen hochregt. Wie entdecken Sie sowas? Sehen Sie das sofort, dass das witzig ist oder erst hinterher?
Na, das ist wirklich der große Vorteil an dem Telefon. Ich mag es auch irgendwie zu sagen, ich fotografiere mit dem Telefon, weil es schon so abstrus ist. Also ich fotografiere natürlich mit der Kamera in dem Telefon. Aber früher gab es immer so den Moment, die Entscheidung zu sagen, ich nehme jetzt die Kamera mit. Und dann war die immer wie so ein Ballast. Dann habe ich auch ganz anders geguckt. Und dann, jetzt habe ich schon die Kamera dabei, jetzt will ich irgendwas finden. Und wenn ich sie nicht mitgenommen habe, habe ich plötzlich 1000 Sachen gesehen, wo ich gesagt habe, die würde ich jetzt gerne festhalten, jetzt habe ich die Kamera nicht dabei. Und beim Telefon ist es halt so, das hat man immer dabei. Und ich suche die Sachen halt nicht, sondern die begegnen mir. Und der Moment, ich habe Blumen gekauft, ich glaube, es war tatsächlich Muttertag. Und dann stand ich so und habe gewartet und habe gesehen, wie sie die Blumen zusammensucht. Und habe plötzlich gesehen, dass sich dieses Muster auf ihrem Rock, also dieses Blumenmuster, ergänzt mit den Blumen, in denen sie da steht. Und ja, ich glaube, ich habe zwei Gaben. Das eine ist, dass ich darauf aufmerksam werde, dass ich sehe, aber auch, dass ich es festhalten kann. Also es gibt ja auch Leute, die sehen das und finden aber keine Möglichkeit, das darzustellen. Oder ich habe halt auch einen ganz guten Blick für Bildkomposition oder für
Szenische, würde ich auch sagen. Das hat ja oft fast was Inszeniertes. Also man sieht, dass es nicht absichtlich so hingestellt ist, aber es hat was Theatrales. Es kommt da auch so ein bisschen ihr Gefühl für Räume, das sie ja vom Theater mitbringen müssten, dazu.
Bestimmt, ja. Also es hat, glaube ich, auch was mit der Faszination des Moments zu tun. Also das war auch was mich immer begleitet hat. Als Kind hatte ich immer so dieses Bedürfnis, den Moment festzuhalten. Und dann kam irgendwann die Erkenntnis, dass es gar nicht geht, dass es eine Utopie ist, dass das Leben in Bewegung ist und dass der Moment eigentlich immer schon vergangen ist. Also das Jetzt ist eigentlich immer schon Zukunft und Vergangenheit zugleich. Und das ist ja was die Fotografie im Grunde thematisiert. Auch, dass man auch dieses Paradox, dass man sagt, man will was Lebendiges festhalten, aber in dem Moment, wo man es festhält, ist es eigentlich gestorben. Also diesen morbiden Charme, den Fotografie generell hat. Ich finde, man guckt im Grunde dem Tod ins Gesicht. Also ich glaube nicht, dass man das Leben festhalten kann. Also in dem Moment, wo man es festhält, ist es tot. Und das meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern eigentlich nur so dieses Spiel damit, dass man sagt, Tod ist Stillstand und Leben ist Bewegung. Und in dem Moment, wo ich es fixiere, schaue ich eigentlich dahin, wo ich herkomme oder was mich erwartet.
Das ist ja auch so ein zwiespältiges Gefühl, was man hat, wenn man jetzt die eigenen Urlaubsfotos von vor 20 Jahren anschaut. Da gibt es aber auch so eine nostalgische, eigentlich ganz schöne Komponente. Wie ist denn das, wenn Sie diese Fotos anschauen? Die haben jetzt gar nichts von so idyllischen Urlaubsfotos. Es gibt hinten zum Beispiel, finde ich ganz toll, so eine Doppelseite mit lauter Hotelbetten. Was fühlen Sie da, wenn Sie die sehen? Haben Sie da drin gelegen in diesen ganzen Hotelbetten? Sind die von Gastspielen oder von Urlaub?
Ja, also tragischerweise habe ich in den allen drin gelegen, was wirklich eine immense Summe ist. Ich glaube, es sind 160 Hotelbetten in 2 Jahren, was natürlich viel ist. Also wenn ich die Bilder selber angucke, ich kann die gut angucken. Also ich habe gemerkt, ich habe auch sehr früh Musik gemacht. Ich habe 1998 mal eine Schallplatte veröffentlicht. Und habe dann nur gesampelt, also habe nur Sachen genommen, die es schon gibt und neu zusammengesetzt. Und diese Idee des Ready-Mades taucht ja im Grunde auch in meiner Fotografie auf, dass man sagt, das ist da schon und ich erhebe es dadurch, dass ich es sozusagen auf eine Plattform stelle zur Kunst. Und das kann ich mir besser angucken, als wenn ich mich jetzt hinsetzen würde und was inszenieren würde oder was komponieren würde. Da hätte ich größere Schwierigkeiten. Dadurch, dass ich es eigentlich nur zeige und es sowieso da ist, habe ich dazu auch einen gewissen Abstand.
Aber ich habe mich gefragt, es sind sehr wenig Menschen auf diesen Bildern. Machen Sie denn auch, da kenne ich auch Kollegen von Ihnen, die das machen, wenn sie an einer Rolle arbeiten, dass sie so Selbstporträts machen, um sich da auszutesten. Ich musste irgendwie bei Ihren Bildern auch so an Cindy Sherman denken, die ich sehr bewundere, und habe mich gefragt, ob Sie heimlich auch so Selbstporträtserien machen, die da jetzt nicht drin sind.
Ja, die mache ich. Also meine Tochter ist neulich so durch meine Fotos gescrollt und meinte so, ach, das ist ja unheimlich, diese ganzen Bilder von dir. Ja, die würde ich nie veröffentlichen. Das ist auch manchmal einfach eine Form von Reflexion. Es hat gar nichts zwingend mit Eitelkeit zu tun. Ich würde die nie jemandem zeigen, sondern es sind auch so Momente, glaube ich, wo man so ein Bewusstsein erlangt für den Moment und fürs Jetzt. Und dann steht man da in einem Hotelzimmer und guckt sich an. Und es muss gar nicht immer zwingend sein, dass man sich gerade aufregend findet oder toll oder schön, sondern einfach nur, dass man es festhalten will. Und Sie sagten gerade Nostalgie. Es ist ja auch schon verrückt, dass in diesen Fotografien Emotionen gespeichert sind. Und das, da war ich total glücklich. Simon Strauss hat das Vorwort geschrieben für den Fotoband. Und der trifft es ganz gut und der beschreibt eigentlich genau das, dass es auch darum geht, was für die Nachwelt festzuhalten an Atmosphären, an Stimmungen, an Emotionen. Und das geht mir oft so, wenn ich die Bilder sehe, dass mich diese Stimmungen wieder einholen.
Und denken Sie, das Fotografieren wird so bei Ihnen bleiben? Weil Sie machen ja eben viele verschiedene Sachen. Aber wenn Sie das schon so lange machen, ist das so ein Lebensbegleiter?
Ich hoffe, ja. Also ich glaube auch, das ist ja wirklich keinem Alter unterworfen. Also ich glaube nicht, dass es einen Punkt gibt, wo man sagt, jetzt ist er zu alt zum Fotografieren.
Kann man auch im Seniorenheim noch machen.
Ja, wirklich. Also ich habe mir auch gerade gestern ein Buch gekauft, wo Jürgen Teller William Eggleston begleitet. Und da sieht man auch, dass der immer noch fotografiert. Und das fand ich übrigens, also es gibt am Anfang eine Beschreibung, das ist ein Buch, Jürgen Teller und Harmony Korine begleiten William Eggleston und beide schreiben ein kurzes Vorwort und Jürgen schreibt am Ende, sie sind ewig durch die Gegend gefahren und irgendwann hätten sie gefragt, wo fahren wir eigentlich hin? Und dann meinte William Eggleston, I want to show you nothing.
Sehr schön. Lars Eidinger, Sie bleiben noch ein bisschen hier und begleiten mich durch die Sendung, aber ich sage schon mal vielen Dank. Und der Bildband mit Fotografien von Lars Eidinger, der ist unter dem Titel Akustik Disco im Verlag Hartje Kanz erschienen. Wir schauen jetzt gleich auf eine Veranstaltungsreihe der Literaturhäuser, die live gestreamt wurde. Das machen ja auch viele Theater. Lars Eidinger, kann das denn überhaupt ein akzeptabler Ersatz sein, wenn man da so im Internet als Hamlet zu sehen ist? Kommt nicht so ganz hin, oder?
Nee, aber da sind sich nicht alle ganz einig. Also unser Theater, die Schaubühne, hat das viel gemacht und ich habe wirklich bitterböse Briefe geschrieben, Mails, dass sie das bitte unterlassen sollen. Ich meine, da war es zu spät und ich kann mich da auch nicht einmischen, aber ich will das nicht. Ich finde, das ist doch das Besondere an Theater, an dem Mythos auch, dass man sagt, da ist eine Vorstellung wie Hamlet, die läuft seit 15 Jahren, alle wollen rein, keiner kriegt eine Karte und an dem Abend sitzen dann halt 500 Leute drin und die haben es dann gesehen. Und das gilt auch nur für den Moment und es ist die Unmittelbarkeit, der große Trumpf des Theaters, die da ausgespielt wird. Und darum bringt man sich, finde ich, wenn man es plötzlich streamt, dann gucken es ja auch so unverhältnismäßig viele Leute. Ich glaube, 20.000 Leute haben Richard den Dritten gestreamt gesehen. Und die gehen dann alle nicht mehr ins Theater.
Das fehlt Ihnen bestimmt auch, dieses Live-Moment, oder?
Ja, ich hatte das große Glück, dass ich jetzt, nachdem der Lockdown vorbei war oder die Theater erstmal wieder geöffnet hatten im Oktober, haben sie eigentlich aus der Not eine Tugend gemacht und haben gesagt, wir machen jetzt nur Monologe und ich meine, die letzte Premiere im Februar war halt ein Monologstück Peer Gynt oder ein Monologabend, wo ich nur alleine auf der Bühne bin und keinen anstecken kann und die Zuschauer saßen 1,50 Meter voneinander entfernt und es waren 187 Zuschauer statt 500 und ja, es klingt jetzt so doof, aber ich habe wirklich regelmäßig geweint danach, weil ich einfach mich so gefreut habe, dass das Theater wieder da ist und ich habe 8 Monate kein Theater gespielt. Also nachdem ich seit 1999 durchgängig gespielt habe und in einer sehr hohen Frequenz, also teilweise 20 bis zu 30 Vorstellungen im Monat, dann brach das von einem Moment auf den anderen ab und mir ist einfach bewusst geworden, wie sehr ich das brauche.
Das geht auch vielen Schriftstellern und Autoren so, die eigentlich auch lieber in den Literaturhäusern jetzt über das Unbehagen am Fiktionalen diskutiert hätten. Das wurde auch live gestreamt und Etienne Röder hat sich diese Veranstaltungsreihe für uns angeschaut.
Gegenwart haben alle, die ist überall, die ist super vielfältig, ist kompliziert.
Ja, kompliziert trifft es ganz gut, wenn eine Kulturwissenschaftlerin wie hier Hannah Engelmeier mit einer Soziologin, einem Kritiker und einem Autor gemeinsam tief in den literaturwissenschaftlichen Werkzeugkasten greift, um über autofiktionales Erzählen zu sprechen.
So, und wenn man aber sagt, man hat jetzt diese eine Person, die ist eben eine Sozialfigur, damit ist die exemplarisch. Also, und das ist ja auch der Eribon-Effekt.
Aha, der Eribon-Effekt. Kannten Sie noch nicht? Nun, er beschreibt, so jedenfalls Hannah Engelmeier, den Wunsch der Leserin nach Gegenwartsdiagnosen. Erzählungen also, die nicht nur die autobiografischen Details, sondern eben auch die verallgemeinerbare gesellschaftliche Relevanz abbilden. Nicht umsonst wurde Eribon hierzulande erst rezipiert, als das Klima des politischen Diskurses sich änderte. Und das, obwohl gerade Autoren wie Édouard Louis oder Didier Eribon Geschichten über die Welt erzählen, die aus soziologischer Perspektive eigentlich nicht repräsentativ sind, eben weil sie auf Ausnahmebiografien beruhen.
Und da habe ich sozusagen so ein Unbehagen am Unbehagen an der Fiktion, ja.
Denis Utlu, der gerade selbst an einem Text arbeitet, in dem autobiografische Elemente noch stärker Einzug halten als in seinem letzten Roman Gegen Morgen, verwehrte sich in der Diskussion gegen die Idee, irgendwie authentischer erzählen zu können, wenn Selbsterlebtes verarbeitet würde. Könnte dann nicht, wie Elke Schmitters es einmal auf die Spitze trieb, jeder und jede ihren eigenen Roman schreiben?
Ich glaube nicht, dass jeder seinen eigenen Lebensroman schreiben kann. Wenn das so ist, rufe ich jeden und jede dazu auf, das mal zu tun.
Na bitte, fühlen Sie sich ermutigt. Aber vergessen Sie nicht.
Also aus dem Bauch heraus reicht einfach nicht.
Wenn Sie wollen, dass Ihr Roman dann auch politisch gelesen werden kann, hat Dennis Udlu noch ein paar ästhetische Hinweise.
Schreiben hat eben einfach einen Preis. Wenn ich die Absicht habe, einen Roman über ein bestimmtes Thema, entweder aus meinem Leben oder nicht, zu schreiben, dann habe ich auch den Anspruch, das politisch und ästhetisch so zu reflektieren, dass ich so weit wie möglich frei bin von Stereotypen und Klischees. Das schafft niemand ganz, ne? Das ist ein Ideal. Aber so weit wie möglich frei davon zu sein. Denn wenn ich die Stereotype reproduziere in meinem Roman, dann ist das ein ästhetischer Preis, den ich zahle.
Wer darf denn worüber überhaupt schreiben? Identitätspolitik versus künstlerische Freiheit und so weiter. Welche Fallstricke autofiktionalen Schreibens es noch gibt, wurde in dieser sehr anspruchsvollen Diskussion erörtert. Und Dennis Udlu widersprach sogar der These, dass heute mehr Schreibende die Möglichkeit haben, ihre persönlichen Geschichten zu erzählen.
Und ich bezweifle das ein Stück weit. Ich glaube, diese Autoren und Autoren hat es immer gegeben. Und die haben fiktional oder autobiografisch ihre Geschichten erzählt. Und mir ist übrigens auch wichtig, dass man das Fiktionale und Autobiografische aus meiner Sicht nicht einfach so trennen kann. Es gibt keinen absolut autobiografischen Text und es gibt keinen absolut fiktionalen Text, wo keine autobiografischen Elemente drin sind. Diese Personen wurden seltener gehört vielleicht. Und deshalb stört mich das dann ein bisschen, wenn gesagt wird, naja, jetzt werden diese Geschichten erzählt. Nein, die Geschichten werden schon sehr lange erzählt. Und jetzt gibt es ein Fenster, ein Zeitfenster, wo die Rezeption da ein Stück weit mehr aufmerksam drauf wird.
Etienne Röder über die Diskussionsreihe vom Unbehagen in der Fiktion. Und diese Woche wird noch ab 19 Uhr live diskutiert. Und mehr dazu finden Sie unter www.literaturhaus.net.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Liane Shepton ist eine meiner Lieblingsillustratorinnen und Künstlerinnen. Sie war mal Olympiaschwimmerin, darüber hat sie ein sehr schönes Buch gemacht und sie hat mal eins der tollsten Beziehungsbücher überhaupt gemacht. Darin erzählt sie die Geschichte eines Paars über den Besitz der beiden, der versteigert wird. Jetzt hat die Kanadierin, die schon lange in New York lebt, sich nochmal was Neues ausgedacht. Gästebuch Gespenstergeschichten heißt dieses neue Buch. Manuela Reichert hat es gelesen. Was hat denn das zu bedeuten? Was für Gespenster haben sich denn in dieses Gästebuch eingetragen?
Naja, man könnte sagen, das ist eine Fortführung der Bücher, die Sie gerade genannt haben. Also wenn man dann so die Reste einer Liebesgeschichte sich anguckt, hat das ja auch was mit Gespenstergegenständen zu tun. Und dass sie Leistungsschwimmerin war, das spielt in diesem Buch auch eine Rolle. Also zum Beispiel, welche Gespenster gibt es? Es geht um Haie, also eine Frau, die immer im Schwimmbad geschwommen ist und sozusagen die ordentliche Situation hatte, dass man auf den Boden gucken kann, hat sich immer vor dem Meer gefürchtet. Das spielte in dem Buch übers Schwimmen eine große Rolle. Und das kommt jetzt wieder vor. Also jetzt gibt es hier Haie, die einen nachts sozusagen im Traum verfolgen. Es ist ja so eine Art von düster romantischem Traumbuch. Und hier geht es dann vor allen Dingen um einen Hai. Und da wird dann so eine Geschichte erzählt, dass ein Haifänger irgendwann gesehen hat, dass man dem zwar die Leber und das Herz und alles rausgenommen hat, aber der ist weiter geschwommen. Und das ist dann so der Stoff, aus dem die Albträume sind. Und dazu sieht man ganz seltsame Fotos und Bilder.
Passt ja zu unserem Gast, zu Lars Eidingers Fotobuch so ein bisschen. Ne?
Ja, unglaublich gut. Ich habe mir die Fotos ja eben gerade nochmal angeguckt. Also wenn ich mir so eine Topfpflanze angucke vor so einer braunen Wand oder eine Ecke einfach nur. Oder ein anderes Foto von Lars Eidinger, was ich hier gerade gesehen habe. Eine mit Folie eingepackte Büste. Das könnte wirklich in den Albträumen von den Chapten vorkommen. Genauso.
Vielleicht wollen Sie mal Buch tauschen mit Liane Shepton, Lars Eidinger.
Nee, aber so Illustrationen würde mir schon gefallen. Also das leuchtet mir ein, dass man das ergänzen kann durch Fotografie.
Also das sind hier keine, nicht nur Illustrationen. Sie hat wirklich ganz viele Fotos auch.
Ja.
Sie hat alte Fotos auch zusammengesucht, nicht nur Fotos, die sie selber gemacht hat, sondern wie man sich das so vorstellt, man läuft über den Trödelmarkt und findet dann Fotos und denkt sich Geschichten dazu aus. Und das sind dann auch so ungebetene Gäste, die zu Gespenster werden können. Und es gibt in dem Buch in der Tat auch Illustrationen, also von ihr gezeichnet. Aquarelle, die dann so eine ganz besondere Atmosphäre erzählen.
Sind denn auch richtige Erzählungen drin? Also erzählt sie noch mehr außer dieser Hai-Geschichte?
Ja, es gibt natürlich ganz viele kleine Geschichten. Also das sind jetzt nicht auserzählte Texte, sondern sie hat dann zum Beispiel, also zwar nicht die Hotelbetten, aber irgendwie die Zimmer eines Hauses. Und dazu erzählt sie dann eine Geschichte, ein Gespensterhaus, ein Haus, was Gespenster über Generationen verfolgt. Und davon gibt es dann so ganz kurze, kleine Anekdoten darüber. Und das sind eben, wie gesagt, alte Bilder, Fotografien, die sie neu arrangiert. Dazu erzählt sie Geschichten. Also eine, die ich wirklich auch ganz toll finde, weil es ja vorhin in ihrem Gespräch auch um die Frage, wie fotografiert man, also mit dem Handy. Hier gibt es eine ganz tolle Sequenz, wo man nämlich einen Mann sieht, der offensichtlich an einem Tag auf unendlich vielen gesellschaftlichen Events, wie man das heute nennt, war. Ja? Also man sieht ihn irgendwie mit Reichen und Berühmten und es sind lauter bunte Fotografien, quietschbunt. Und dann denkt man natürlich, aha, der war da und bei der Modeschau und bei dieser Veranstaltung. Aber die eine findet irgendwie in Seoul meinetwegen statt und die andere findet in Kanada statt. Wie geht das denn? Also es ist so ein Blick, wo sie gar nichts weiter erzählt, sondern nur diese Fotos aneinanderreiht, wo man plötzlich denkt, ja, also die Unablässigkeit, mit der diese Fotos gemacht werden, man steht mit Leuten und sofort wird mit einem Handy fotografiert und das wird dann ins Netz gestellt, meinetwegen. Und das ist so eine Fotosequenz, wo man dann auch sofort denkt, ist das jetzt eine reale Figur, dieser Mann? Und man googelt und dann findet man ihn nicht und das ist auch so ein Gespenst.
Aber das klingt doch so, als wären das so diese Gespenster eher so Wünsche, Erwartungen oder Enttäuschungen, nicht?
Na, das weiß ich nicht. Ich glaube, es ist wirklich ein, wie ich gesagt habe, ein düster romantisches Gästebuch. Also wen lädt man sich ein? Es gibt zum Beispiel auch eine Sequenz, wo man Fotos sieht, die so schwarz-weiß, ganz seltsam verschwimmen, wo sie das Begehren von Thomas Manns Tod in Venedig neu erzählt. Ja? Mit gar nicht irgendwie einer Figur, die deutlich wird, sondern wo es wirklich so um sphärische Geschichten geht. Also es ist eine Mutter mit Perlenkette, die man sieht, die ihr Kind so in falscher Sicherheit wiegt, weil sie sagt, ja, ich bleibe hier. In Wirklichkeit wird sie jetzt sofort zu einer Party gehen und das Kind bleibt alleine. Also es gibt Gespenster, die sich hinter langen Tüchern verbergen, wo man wirklich sofort die Assoziation hat. Ganz viele Fotos von hübschen Frauen aus verschiedenen Zeiten, weil die Autorin ist ja jemand, die sich auch sehr mit Mode auskennt. Auch das sind Gespenster, die rüberreichen in unsere Zeit und vom weiblichen Leben auf eine sehr besondere Geschichte erzählen. Also Geistergeschichten, die einen dazu verleiten, auch vielleicht über die eigenen Geister, die man ruft und die dann manchmal kommen oder manchmal auch nicht, nachzudenken. Und vor allen Dingen aber, wo man anhand dieser Bilder und anhand dieser kurzen Texte weiter sich ausmalt, wie die Geschichten ausgehen könnten.
Klingt interessant, oder, Lars Eidinger?
Finde ich auch. Also ich habe auch gerade über diesen Geisterbegriff nachgedacht, weil bei dem Hamlet erscheint ja auch sein Vater als Gespenst. Und ich habe immer gedacht, es geht natürlich, oder im Englischen ist es eigentlich klar, da heißt es immer Spirit. Ja, und dann geht es auch eigentlich um was für diese Figuren steht. Oder bei Peer Gynt zum Beispiel habe ich, das spiele ich ja alleine. Und die Idee kommt eigentlich daher, dass es auch so als Traum gilt. Und dass man sagt, wem begegnet man eigentlich im Traum? Im Grunde begegnet man nur den eigenen Dämonen. Also diese Figuren, die da auftauchen, sind ja nicht wirklich Fremde, sondern es ist ja auch oft natürlich die Sicht auf diese Person, die man selber hat. Und dem begegnet man im Traum. Ja, das interessiert mich. Und auch Haie, ehrlich gesagt, fand ich vorhin interessant. Ja, weil Haie sind wirklich so das missverstandenste Tier der Welt, finde ich. Und ich kann mich erinnern, dass ich früher immer von der Schule nach Hause gelaufen bin, also noch in der Grundschule, und meine schlimmste Angst immer war, vom Hai gefressen zu werden. Also völlig irrational natürlich, aber auf jeden Fall beeinflusst vom amerikanischen Kino.
Kann man sich jetzt nochmal mit konfrontieren mit solchen Ängsten in dem neuen Buch von Leanne Shepton, Gästebuch Gespenstergeschichten. Manuela Reichert hat es vorgestellt und aus dem amerikanischen Englisch übersetzt hat es Sophie Zeitz. Erschienen ist das Buch beim Suhrkamp Verlag. Lars Eidinger, lesen Sie eigentlich außer Drehbüchern und Theaterstücken auch gern Romane oder irgendwelche anderen Bücher?
Nichts.
Wirklich?
Ja, schrecklich.
Na gut, dass wir jetzt den Mike Altwicker am Telefon haben, unseren Kämpfer fürs Lesen aus der Buchhandlung Hansen und Kröger in Wien. Wiel, der ist bei vielen Buchtalks aktiv und bei anderen Veranstaltungen und hier bei uns. Hallo Herr Altwicker, schön, dass ich mal wieder mit Ihnen sprechen kann.
Ja, hallo.
Sind Sie fit und schon in den Startlöchern fürs Weihnachtsgeschäft?
Ja, das hat tatsächlich in diesem Jahr ja viel früher angefangen durch diese Pandemie, die uns alle im Griff hat. Und bisher läuft alles ganz reibungslos.
Und wie überzeugen wir jetzt den Lars Eidinger, dass er auch mal ein Buch liest?
Das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, er ist noch nicht beim richtigen Buchhändler gewesen und hat noch nicht die richtige Empfehlung bekommen. Aber tatsächlich ist es so, dass ich auch immer wieder in meinem Freundeskreis feststelle, wie erfrischend es sein kann, wenn jemand nicht liest, weil er hat ganz viele andere spannende Geschichten zu erzählen.
Den Eindruck habe ich auch, ja. Es werden ja auch immer noch ganz, ganz viele Bücher zu Weihnachten verschenkt. Das von Lars Eidinger mit seinen schönen melancholischen Fotos kann man auch super verschenken. Haben Sie denn auch die drei Bücher, Herr Altwicker, die Sie für uns jetzt ausgesucht haben, sind das auch so Weihnachtsgeschenktipps?
Genau, das sind Weihnachtsgeschenktipps. Ich sage auch gleich vielleicht immer ganz kurz dazu, für wen das ist.
Ja,
dann
das
kann
ist
man
gut.
Direkt sagen, auch das kann ich für Tante Gisela vielleicht nehmen oder für Onkel Martin. Und genau. Und das
vielleicht verschenkt Herr Eidinger ja auch wenigstens Bücher.
Ich hoffe es.
Also meine Frau liest wirklich am Abend ein Buch. Also ich kenne keinen Menschen, der mehr liest als meine Frau.
Okay, dann gleicht sich das so ein bisschen aus.
Ja, genau.
Also los geht's. Wir hatten ja gestern so eine Art Kochbuchschwerpunkt hier mit Insa Wilke. Die liest die Kochbücher wie Romane. Da haben Sie auch noch einen Nachtrag dazu, Herr Altwicker.
Genau, ich habe auch ein Kochbuch mitgebracht, das eigentlich viel mehr ist. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben jetzt gut gefrühstückt, denn es geht wirklich um das schönste Kochbuch des Jahres in meinen Augen. Es ist mehr als eine klassische Rezeptsammlung. Es ist eine Liebeserklärung an das Leben, an die Liebe und den ganzen Rest, den so ein Menschenleben einfach ausmacht. Und wir bekommen das präsentiert von Ella Ricebridger, einer Autorin, die vorher eher Gedichte geschrieben hat und die gar nicht so eher berühmt geworden ist durch ihre Kochrezepte, aber die war irgendwann in ihrem Leben an einem Punkt, wo sie nicht mehr weiter wusste. Und da ist ihr in den Sinn gekommen, sie möchte gerne ein Brathuhn zubereiten. Und mit dieser Zubereitung eines Brathuhns, die Geschichte fängt mit einem Huhn an, so heißt das Buch ja auch, fängt sie an, sich mit dem Kochen auseinanderzusetzen. Und ich finde, das ist echt ein tolles Geschenk für alle, die gerne kochen, egal ob sie es gut können oder nicht. Es ist eine Sammlung, ein Schmöker, der mit 80 wunderschön illustrierten Rezepten kombiniert ist. Und man taucht da wirklich ein. Man hat das Gefühl, man kocht mit einer guten Freundin. Dazu wird nämlich Ella Ricebridger im Laufe dieses Roman-Kochbuchs, kann man fast sagen. Und ich kann sagen, allein für das Carbonara-Rezept, das ich schon ausprobiert habe, lohnt es sich, dieses Buch zu kaufen. Ich muss vielleicht noch eine ganz kurze Geschichte erzählen. Es kommt nämlich im Buch immer wieder der große Mann vor und der wird nicht namentlich genannt und man fragt sich, wer verbirgt sich denn jetzt hinter dem Unbekannten, hinter dieser Liebesgeschichte? Und deswegen empfehle ich heute ein einziges Mal am Ende auch noch die Danksagung zu lesen, weil da wird das aufgelöst und dann ist die Geschichte zum Weinen schön.
Ach du Schreck. Ist denn auch der Roman, den Sie ausgesucht haben, richtig zum Weinen? Gina Meyer, Autorin aus Düsseldorf, Die Schwimmerin. Was gefällt Ihnen daran?
Also ich habe lange auf ein neues Buch von Gina Meyer gewartet. Die hat lange nichts für Erwachsene geschrieben. Jetzt, diese Woche, ist das neue Buch von ihr erschienen. Da würde ich tatsächlich sagen, das ist das beste Geschenk für die Schwiegermutter oder die Erbtante oder einfach jede Frau, die gerne liest. Also auch Frau Eidinger könnte das lesen. Und wir lernen eine Frau in den 60er Jahren kennen. Betty, das ist eine unglaublich faszinierende Figur und die hat im Zweiten Weltkrieg irgendwie alles verloren, was man verlieren kann und hält jetzt an ihrem gerade wieder aufgebauten Glück mit ihrem Mann Martin sehr fest. Und was ihr immer Halt gegeben hat, Halt und Trost, war das Schwimmen. Das hat ihr im Grunde genommen beigebracht, im Leben nicht unterzugehen. Und als sie jetzt im Schwimmbad ist, trifft sie auf ein junges Mädchen, das ihr auf sehr eigentümliche Art und Weise vertraut vorkommt, obwohl sie die vorher noch nie getroffen hat. Und diese Fremde, die sie nicht kennt, die fängt nun an, sie zu verfolgen, zu erpressen und vor allen Dingen ihr Glück in Frage zu stellen. Und das hat eine unglaubliche Sogwirkung. Deswegen sage ich immer, wer sich vornimmt, nur ein Kapitel vorm Einschlafen zu lesen, der hat, muss sich auf eine schlaflose Nacht einstellen, denn dieses Buch ist eine schöne Mischung aus Unterhaltung, Spannung und Emotionalität. Und die Figuren, das finde ich bei Gina Meyer generell so toll, die scheinen aus dem Leben zu stammen, die sind nicht zweidimensional, die berühren uns und nehmen uns wirklich mit der ganzen Geschichte total gefangen.
Das dritte Buch, was Sie ausgesucht haben, Herr Altwicker, ist, glaube ich, auch nichts vorm Einschlafen. Ein Krimi, den schaffen Sie das, den in 2-3 Sätzen vorzustellen?
Das schaffe ich. Es geht, also man sollte ihn nicht ins Krankenhaus verschenken, das sage ich mal direkt, denn es geht um Organraub, um zwei Ärzte, die sich auf Organraub für reiche Kunden spezialisiert haben. Und das geht sehr, sehr lange gut, bis eines Tages auf dem Wiener Zentralfriedhof ein Fehler passiert und eine geniale Sonderermittlereinheit anfängt zu ermitteln. Das ist der erste Fall, der zweite kommt im Januar. Und das Tolle daran ist, es geht um organisiertes Verbrechen. Das scheint am Anfang irgendwie alles ganz unglaublich, was da passiert. Aber wenn man das zu Ende gelesen hat, weiß man, das ist auf keinen Fall unmöglich.
Die Empfehlungen von Mike Altwicker, Buchhändler bei Hansen und Krüger in Wien, Wiel, also das sage ich heute dauernd Wien, in Wiel natürlich, und unermüdlicher Kämpfer fürs freie und schöne Buch. Dankeschön, Herr Altwicker.
Sehr gerne.
Und haben Sie nicht doch ein bisschen Lust gekriegt zu lesen, Herr Eidinger?
Doch, nee, ja.
Müssen Sie ja jetzt sagen.
Nein, aber er macht es echt gut. Also man ist sofort interessiert. Das funktioniert auf jeden Fall. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich ans Lesen nicht richtig rangeführt worden oder so. Es ist tatsächlich so, ich muss so wahnsinnig viel lesen beruflich. Und wenn ich jetzt abends im Bett liege, schlafe ich eigentlich. Also das ist der Moment, wo meine Frau liegt. Die liegt dann wirklich auf dem Rücken.
Die macht das ja für Sie mit.
Ja, die liegt dann wie in einem Sarkophag, auch völlig unbeweglich auf dem Rücken und hat das Buch auf dem Bauch und liest die Bücher reihenweise durch. So, ich könnte das nicht. Ich weiß schon nach der dritten Seite nicht mehr, wie ich liegen soll. Und ja, im Bett schlafe ich eigentlich.
Straßenkritik.
Michael Tölke, werde jetzt 66 und bin Sozialarbeiter. Ich habe vor kurzem Ingo Schulze, Die rechtschaffenen Mörder, nicht gelesen, sondern gehört. Zu Teilen ist es biografisch, spielt in der ehemaligen DDR, so eine Geschichte eines Antiquars. Und dieser Antiquar, der wird so schön geschildert, also ist mir wirklich das Herz aufgegangen. Er hat dann dieses Antiquariat und die Menschen aus dieser Kleinstadt in der DDR, die kommen, die kennt er dann auch alle, die Leser. Besorgt den Bloch im Prinzip Hoffnung, also auch verbotene oder verpönte Bücher. Und dann bricht dieses Buch ab und der zweite Teil schildert die Person, die Teil dieses Publikums in diesem Antiquariat gewesen ist. Und dann kommt da eine Liebesgeschichte rein, verwischen sich also Fiktion und Realität. Also ein Parforce-Ritt durch alle möglichen Genres innerhalb dieses Romanes. Ja, also ich bin total begeistert davon.
Michael Tölke hört sich in Berlin die Hörbuchfassung von Ingo Schulzes Roman Die rechtschaffenen Mörder an. Erschien bei Argon MDR Kultur und als Buch beim Fischer Verlag.